Ja, in Christus grüßen wir einander sehr herzlich, danken unserem Herrn, dass er uns diesen Aussendungsgottesdienst schenkt, danken ihm für dich, liebe Delia, und für den Auftrag und danken ihm, dass wir das miteinander hier so erleben können, in der Gegenwart Gottes, diesen Gottesdienst. Und jeder ahnt wahrscheinlich, er dauert ein bisschen länger, als es normalerweise sonntags so ist. Also ich weiß noch nicht, ob wir jetzt afrikanische Verhältnisse erreichen. In Ländern Schwarzafrikas dauert ein Gottesdienst mindestens 3 Stunden, damit das mal klar ist. Und dann habe ich noch etwas heute Morgen verstanden. Also wenn ich jetzt meinetwegen in Zukunft mit einer Personengruppe unterwegs bin, Familie oder Freizeitgruppe, zu irgendeinem Ziel, zu Fuß, und man fragt mich, wie lange ist es bis dahin? Und ich sage, halbe Stunde. Und da sagt jemand, Hilfe, halbe Stunde. Dann sage ich, Katzensprung. Ja, so springen die Katzen in Saratow. Und um die Kurve. Gott sendet seine Leute zu unterschiedlichsten Menschen. Wie das bei Philippus war, haben wir eben gehört, und die Predigt wird davon handeln. Bei dir, liebe Delia, kann man das dann wohl ja so beschreiben: Geh nach Sambia, nördlich der Hauptstadt Lusaka, liegt die Stadt Kapwe, dort brauchen bestimmte Menschen deine Hilfe und die gibst sie ihnen gern. Das Thema der Predigt, gesegnete Mitfahrgelegenheit. Was hatte Philippus soeben nicht Großartiges erlebt? In einer Stadt Samariens war es gewesen, dort hatte er Jesus gepredigt und hatte eine Menge aufmerksamer Zuhörer gefunden. Begleitend dazu waren auch Wunder geschehen, dämonisch geknechtete Menschen waren frei geworden. Ein Zauberer, der viel in seinen Bann gezogen hatte, verlor seine Anhänger und Kranke wurden gesund. Menschen kamen zum Glauben und ließen sich taufen, kann man nachlesen, Apostelgeschichte 8. Also all das, was jemand sich von Herzen wünscht, der selber überzeugt von Christus, ihn jetzt anderen bezeugt, war geschehen. Und ich stelle mir vor, dass Philippus da gedacht hat, in welche große missionarische Herausforderung wird der Herr mich wohl als nächstes schicken. Aber ist dir unsere Vorstellung von groß und klein, seit wann wäre Gott daran gebunden? Wo geht es jetzt weiter? Ein Engel des Herrn gibt Philippus den Auftrag, mach dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt, sie wird von kaum jemandem benutzt. Ob Philippus sich da ein bisschen gewundert hat, als Missionar soll er dorthin gehen, wo kaum Menschen anzutreffen sind? Aus der Erweckung in die Einöde? Was für ein Ortswechsel! Also wir sehen hier, Gott kann verblüffende Weisungen geben, auf die wir nicht gekommen wären, aber Gott hat ja den Überblick und sieht weiter, als unser momentaner Horizont reicht. Gibt Gott uns einen Auftrag, dann ist jedenfalls klar, wir werden in eine von ihm vorbereitete Situation kommen. Sonst gäbe er den Auftrag nicht. Der Herr sagt doch nicht, geh du schon mal und irgendwann komme ich vielleicht auch mal und schaue nach dem Rechten. Vom Herrn gesandt zu sein, das bedeutet, er hat die Situation vorbereitet und geht selber mit. Und jetzt Philippus, was macht er? Er fragt nicht, Herr, meinst du das wirklich so? Was soll ich dort? Das Evangelium muss doch zu den Menschen, die Straße nach Gaza aber ist fast menschenleer. Aber Philippus, er verhandelt nicht mit Gott, er geht, macht sich auf den Weg, gesandt von höchster Stelle, ein überraschender Auftrag. Philippus tut, was er von Gott her verstanden hat, auch wenn er zu dem Zeitpunkt noch nicht Näheres weiß. Und die Frage, sind wir offen für das, was Gott uns zu tun heißt? Oder ist es so, dass wir unsere Bedenken, die kommen dann schnell auf, dass wir unsere Bedenken dann erstmal wichtiger nehmen als seine Weisung und das, obwohl uns bewusst ist, Gott weiß, was er tut. Und seine Führung muss man nicht unbedingt im Detail schon vorher verstehen, zu vertrauen, darauf kommt es an. Philippus hatte eindrücklich erlebt, wie Gott dafür sorgt, dass sein Evangelium zu Menschen kommt, die es noch nicht kannten. Im Winter des Jahres 36 nach Christus, nach der Steinigung von Stephanus, bricht über die Gemeinde in Jerusalem, zu der auch Philippus als Diakon gehört, eine schwere Verfolgung herein. Viele fliehen darauf, kann man im Neuen Testament nachlesen, fliehen darauf Richtung Norden, zerstreuen sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samaria. Und diese Christen, die aus Jerusalem geflohen sind, machen überall, wohin sie kommen, das Evangelium bekannt. Unter ihnen auch Philippus. Er ging in eine Stadt der Samaritaner. Begreifen wir, was da geschehen ist? Flüchtlinge aus Jerusalem bringen die Botschaft von Jesus dorthin, wo man noch nichts von ihm gehört hat. Flüchtling sein ist eine Notlage. Gottes Plan aber ist es, dass diese Christen ihre Notlage missionarisch, das heißt für seine Sache nutzen. Die beklagen nicht ihr Schicksal, die lassen sich von Gott gebrauchen und erfahren dabei seine Kraft. Wie hatte Jesus zu seinen Jüngern kurz vor der Himmelfahrt gesagt? Geht hin in alle Welt. Geht hin in alle Welt, das ist nicht der Werbeslogan eines Reisebüros, sondern der Auftrag, das ganze Evangelium der ganzen Welt zu bringen. Und Gott geht dabei auch Wege, die Menschen sich nicht ausgedacht haben. Im Süden Skandinaviens lebten die Volksgruppe der Goten. Wie kam das Evangelium zu den Goten? Um das Jahr 250 nach Christus hatten die Goten, die waren bis ans Schwarze Meer vorgedrungen, Kriegsgefangene aus dem Römischen Reich mit nach Hause gebracht. Die waren Christen. Unter ihnen befand sich auch der Großvater von Ulfilas. Er hat dann später die Bibel ins Gotische übersetzt. Und was für eine Macht hatten diese Kriegsgefangenen? Mitten aus blühenden Gemeinden waren sie herausgerissen worden, lebten in fremdem Land, hatten kein ungehindertes, reiches Gemeindeleben, sondern stattdessen das armselige Los von Kriegsgefangenen, die Sklavendienste verrichten mussten. Schwierige Verhältnisse, aber sie hielten fest am Leben mit Christus. Ihre neuen Herren wurden darauf aufmerksam und manche ließen sich in ihrem Herzen von der Liebe Christi erobern. Was zeigt uns dieses Beispiel? Jesus bringt seine Leute mit anderen Menschen zusammen, manchmal unter äußeren Umständen, die wirklich schwierig sind. Wozu? Diese Menschen sollen echten Christusglauben kennenlernen und den Herrn, der dahinter steht. Zurück zu Philippus. Verstanden hatte er, wohin Gott ihn schickte und war aufgebrochen. Geht hin in alle Welt, hieß für ihn jetzt. Geh an der Straße entlang, die von Jerusalem nach Gaza führt. Wie zu erwarten? Es herrscht kaum Verkehr. Keine Händlerkarawanen, die sich begegnen, keine römische Militärpatrouille, keine Pilgergruppe auf dem Weg nach Jerusalem, keine Räuber, die einen Überfall planen. Aber ganz leer ist die Straße nicht. Philippus, der einsame Wanderer, sieht, wie ein Reisewagen einer der nobleren Art sich nähert, eskortiert vermutlich von einigen Reitern. Ein hoher Staatsbeamter sitzt darin. Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Das Königreich Äthiopien lag in der oberen Nilregion im Gebiet der beiden heutigen Sudanstaaten. Dort bestand um die Wende unserer Zeitrechnung ein Frauenregiment. Kandake war kein Eigenname, so wie etwa Kriemhild oder Kleopatra, sondern war der Titel der äthiopischen Königinnen, so wie die Herrscher in Ägypten Pharao hießen. Der Mann also stand an der Spitze der äthiopischen Finanzverwaltung und war, wie an den Frauenhöfen des Orients üblich, Eunuch, also jemand, der infolge von Kastration zeugungsunfähig gemacht worden war. Eine Reise nach Jerusalem hat er unternommen, rund 2000 Kilometer, um dort den Gott Israels anzubeten. Jetzt befindet er sich auf dem Heimweg, sitzt in seinem Wagen mit Reiselektüre, die hat er in Jerusalem erworben, eine Schriftrolle des Prophetenbuches Jesaja, darin liest er. Ein Äthiopier, der sich für Jahwe, den Gott der Juden, interessiert? Wie mag es dazu gekommen sein? Im benachbarten Ägypten lebten damals schätzungsweise 500.000 Juden und ist es ja gut vorstellbar, dass ein Teil von ihnen weiter nach Süden gegangen ist, in Äthiopien, um sich dort anzusiedeln. Juden, die ihren Glauben nicht geheim gehalten haben, und so könnte doch der Minister damit in Berührung gekommen sein. Jedenfalls muss der Mann eine starke Sehnsucht gehabt haben, Gott kennenzulernen. Was soll man dazu sagen? Herzlichen Glückwunsch allen Gottsuchern. Einfach von dem her, was Jesus verspricht in der Bergpredigt: Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Dieser Mann ist so jemand, der mit aufrichtigem Herzen anklopft. Und Gott hält schon den Glaubenshelfer für ihn bereit. So kommt es also zu dieser himmlisch gesteuerten Begegnung. Philippus sieht den Reisewagen. Ich denke nicht, dass Philippus auf eine Mitfahrgelegenheit aus war. Aber jetzt erfährt er weitere Geistesleitung, die geschieht oft schrittweise, Stück für Stück. Gott hat vor, ihn zum Mitfahrer zu machen. Der Heilige Geist nämlich sagt zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihn. Philippus läuft hin, und als er so neben dem Wagen hergeht, hört er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du auch, was du da liest? Fragt er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwidert der Mann, und er bittet Philippus aufzusteigen, sich zu ihm zu setzen. Philippus, kann man sagen, ein Anhalter ganz eigener Art. Nicht er hatte den Daumen rausgehalten, eine mutige Frage hatte dem Reisenden gestellt: Verstehst du auch, was du da liest? Und hatte daraufhin diese freundliche Einladung erhalten, aufzusteigen. Diese beiden Männer. Philippus merkt: Hier ist jemand, dessen wegen Gott mich offenbar hierher geschickt hat. Und der Kämmerer hofft: Hier ist jemand, der mir in meiner Gottessuche weiterhelfen kann. Gesprächsinhalte zwischen Anhalter und Fahrer sind manchmal doch ziemlich überraschend. Ich trampte seinerzeit mit einem Schulfreund durch England. Ein schicker Wagen, wirklich schicker Wagen, hielt, wir stiegen ein. Es dauerte nicht lange, bis der freundliche Fahrer uns fragte: Are you Christians? Seid ihr Christen? Wie kam er darauf? Wir trugen in dem Fall jetzt kein T-Shirt mit der Aufschrift Jesus liebt dich. Wir hatten auch keine frommen Aufkleber an unseren riesen Rucksäcken. Diesem Geschäftsmann war es offenbar wichtig geworden, mit Menschen, mit denen Gott ihn zusammenbrachte, über Jesus und über den Glauben an ihn zu sprechen. Er war Christ, dieser Mann. Ich hatte das mit Jesus auch klar. Konnte ja sagen, mein Freund noch nicht. Verstehst du denn, was du da liest? Und diese Frage trifft bei dem Farbigen ins Schwarze. Er braucht jemand, der es ihm erklärt. Und so kommt es, dass sie sich angeregt unterhalten, ihr Thema, jener Abschnitt der Heiligen Schrift, den der Kämmerer soeben gelesen hatte. Jesaja 53, die Verse 7 und 8. Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. So kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Erniedrigt wurde er und all seine Rechte beraubt, und sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier fragte Philippus: bitte, von wem redet hier der Prophet? Spricht er von sich selbst oder spricht er von jemand anderem? Da erklärte ihm Philippus die Botschaft von Jesus, wobei er von dieser Schriftstelle ausging. Und wisst ihr, diese Schriftstelle, Jesaja 53, zentraler kann man von Jesus, dem Erlöser, nicht sprechen, wenn man das Alte Testament vor sich hat. Wie heißt es dort in Vers 5? Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt, für uns wurde er bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus, unser Stellvertreter, wir, die vor Gott schuldigen, und das Urteil ist klar, durch die Strafe trug er. Und wir müssen uns klar machen, was für ein geniales Timing das von Gott hier ist, dass der Kämmerer nämlich genau Jesaja 53 liest, als Philippus zu dem Reisewagen tritt. Jetzt nur mal angenommen, der Kämmerer hätte gerade Jesaja 28, Vers 20 gelesen. Da steht, das Bett ist zu kurz, um sich zu strecken, und die Decke zu schmal, um sich reinzuhüllen. Wie hätte von dem Wort aus Philippus Christus predigen können? Wobei, dem Heiligen Geist traue ich zu, der hätte Philippus auch dazu inspiriert. Jesus, unser Stellvertreter, wir, die vor Gott schuldigen, das Urteil ist klar und die Strafe trug er, so macht er für uns Frieden mit Gott. Das ist doch sehr entlastend. Das ist so befreiend. Für jeden, der es im Glauben für sich persönlich annimmt, Jesus sein Leben übereignet, und ist dir eigentlich klar, wie reich Gott dich mit Jesus beschenkt? Und dann frage ich an der Stelle, welchen Grund könnte es geben, welchen triftigen Grund könnte es geben, dies auszuschlagen, wenn du merkst, jetzt meint er mich. Der Äthiopier hört sehr aufmerksam zu und dann denke ich mal, es kann gut sein, er hat noch eine Frage gestellt, die hing damit zusammen, dass er Eunuch war. Beim Besuch soeben in Jerusalem war ihm das bestimmt deutlich geworden nochmal. Eunuchen durften nämlich nur den äußeren Vorhof des Tempels betreten, durften aber nicht am jüdischen Gottesdienst teilnehmen. So stand es im 5. Buch Mose. Ja, kann es doch gut sein, dass der Kämmerer Philippus gefragt hat, wenn das doch so ist, gilt mir dann überhaupt alles, was du von Jesus sagst? Kann ich dann überhaupt ein vollwertiges Mitglied im Volk Gottes, in der Gemeinde von Christus werden? Und Philippus, was konnte er darauf antworten? Zum einen konnten sie miteinander lesen, was dann aber auch in Jesaja steht, Kapitel 56, die Verse 3 bis 5. Ein Fremder, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, bestimmt wird der Herr mich wieder ausschließen aus der Gemeinschaft seines Volkes. Und wer entmannt wurde, soll nicht klagen, ich bin doch nur ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, wer sich als Fremder dem Herrn angeschlossen hat, ihm dient und seinen Namen liebt, der erhält Raum in meinem Haus und einen ewigen Namen, der nicht ausgelöscht wird. So ist es doch, Jesus, Gottes Sohn, wurde geboren im Volk der Juden, kam aber nicht für eine bestimmte Gruppe nur, während der andere links liegen ließ. Wie wird der Apostel Paulus rund 20 Jahre später im Brief an die Christen in Galatien schreiben? Durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle zu Söhnen und Töchtern Gottes geworden. Jetzt hat es nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude ist oder Grieche, ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau, in Christus seid ihr eins. Das jedenfalls konnte der Philippus dem Kämmerer doch versichern, nur halb zu Christus zu gehören, das geht nicht. Das gibt es gar nicht. Durch den Glauben an ihn gehörst du voll und ganz zu seiner Gemeinde. Und ich stelle mir vor, wie sehr das diesen Mann gefreut haben muss, das zu hören und zu wissen, Halleluja, Jesus genügt. Ich bin bei Gott angenommen und angekommen. Ja, auch ich mit dem, was man an einem Körper vorgenommen hat, bin genau so bei Gott angenommen. Nenne ich an dieser Stelle ein bisschen weiter. Wie manche Menschen gibt es, die in verschiedener Hinsicht beeinträchtigt sind, ein deutliches körperliches oder geistiges Handicap haben, von der Gesellschaft nicht ganz für voll genommen werden, sich selber auch minderwertig fühlen. Aber Jesus liebt sie total. Und die Gemeinde von Jesus soll sie diese Liebe auch spüren lassen. Bewegt von der Liebe Jesu, nämlich wie gern, das sehen wir im Evangelium, wie gern hat er sich Menschen zugewandt, die sozusagen ein Stigma hatten, Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, Stumme, Aussätzige, Menschen vom Rand der Gesellschaft. Gesegnete Mitfahrgelegenheit. Und dann denke ich jetzt an dieser Stelle doch auch darüber nach, wie wir mit dir denn, Delia, mitfahren können. Also besuchen, aber erst nach einem Jahr, okay. Aber das Mitfahren mit dir, das heißt doch auch in Gedanken, im Gebet, wir interessieren uns für den Rundbrief, wir können eine Mail schreiben, wir können finanziell unterstützen. Das alles ist doch sozusagen auch eine gesegnete Mitfahrgelegenheit nach Sambia. Was für ein wegweisendes Gespräch dort auf der Straße nach Süden. Und da müssen Sie ja offenbar auch über Taufe gesprochen haben. Wie sonst, als Sie an einer Wasserstelle vorbeikommen, wie sonst hätte der Äthiopier fragen können, hier gibt es Wasser, spricht etwas dagegen, dass ich mich taufen lasse? Und so geschieht es dann. Diese beiden Reisenden, eins in Christus sind sie. Er sammelt sich seine Gemeinde, Menschen aus allen Völkern sind es. Wir hier sind ein kleiner Teil davon. War es Philippus, der den Kämmerer überzeugt hat vom Glauben, der ihn überzeugt hat, Christ zu werden? Nein, das kann kein Mensch bei einem anderen bewirken, das kann nur der Heilige Geist schaffen. Und jetzt ihr gemeinsames Reisen. Kaum aus dem Wasser gestiegen, endet es. Vom Heiligen Geist getrieben war Philippus an jenen Ort gekommen und jetzt vom Heiligen Geist wird er an einen anderen Ort entrückt. In Ashdod fand er sich wieder, 35 Kilometer nördlich von Gaza. Und von dort, so erfahren wir, zog Philippus dann predigend weiter nach Norden, bis er nach Caesarea kommt. Und dort scheint er sesshaft geworden zu sein. Wir erfahren nämlich, dass Paulus auf seinem letzten Weg nach Jerusalem, das war rund 20 Jahre später, in Caesarea Station macht und dort in der Familie des Evangelisten Philippus zu Gast ist. Und der Äthiopier, plötzlich ist Philippus weg. Wisst ihr was? Dadurch kommt der Mann auch überhaupt nicht in Versuchung, sich zu sehr an einen Menschen zu hängen. Frage, ist er traurig? Nein. Eine tiefe Freude, Christusfreude, erfüllt ihn auf der Weiterreise und er nimmt natürlich den neuen Glauben mit in sein Land. Er wird anderen erzählt haben, ihm wurde ein neues Leben auf neuem Fundament geschenkt und mit allem, was ihn bewegte, Schönes wie auch Schweres, ein Finanzminister hat keinen leichten Job, Schönes wie auch Schweres, er wusste sich geborgen in Gottes Hand und getragen von ihm. Ich komme zum Schluss. Herzen brauchen wir, die sich bereithalten für das, was Gott mit uns vorhat. Und Gott kann ins Leben von Menschen kommen auf ungewöhnliche Weise. Hierzu passt, was sich in Ägypten zutrug. Davon will ich zum Schluss erzählen. Kairo, morgens um 8. Der junge ägyptische Christ Kamal befand sich auf einem belebten Markt, weil er einen inneren Impuls durch den Heiligen Geist verspürt hat, sich das in das Gedränge der Menschen dort zu mischen, um zu warten. Worauf? Das wusste er selber nicht. Denn es war eher unwahrscheinlich, dass jemand ihn in diesem Gewühl bemerkte. Doch plötzlich rief eine junge Frau mit einem schwarzen Hijab, also dem Ganzkörperschleier, du bist der Mann, und drängte sich durch die Menge auf ihn zu. Du warst letzte Nacht in meinem Traum, und Jesus war bei uns beiden. Er sagte mir, frage morgen meinen Freund nach mir, er wird dir alles sagen, so verstehst du, warum ich dich besucht habe. Kamal war nicht wenig überrascht, doch er begriff schnell, dass diese Frau der Grund sein könnte, weshalb er hier war. Und am Rande des belebten Marktes setzten sich Kamal und Nur, so hieß diese Frau, unter einen Baum und führten ein langes Gespräch über Jesus. Nur hatte 1000 Fragen. Kamal konnte ihr das Evangelium erklären und ihr nach und nach deutlich machen, dass Jesus sie im Traum besucht hatte, um sie in seine Nachfolge zu rufen. Noahs Traum hatte die Tür ihres Herzens geöffnet und bereitete sie darauf vor, eines Tages die Erlösung in Jesus anzunehmen. Aus vielen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens erreichen uns Berichte, dass Jesus dort durch Träume und Visionen Menschen nahe kommt. Es sind Männer und Frauen, einfache und hochgebildete, Scheichs und Studenten. In Ägypten fanden 10 Imame zu Jesus und nahmen auf abenteuerliche Weise mit einem Christen Kontakt auf, der sie im Wort Gottes unterrichten kann. Und Jesus begegnet diesen Menschen an ganz unterschiedlichen Orten, in Nomadenzelten, in üblichen Häusern oder sogar mitten in Mekka, wo das höchste Heiligtum des Islam steht. Diese Art der Begegnung mit Jesus führen nicht dazu, dass die Menschen, denen er so begegnet, aufwachen und von da an gleich Christen sind. Vielmehr führt Jesus diese Menschen zur Bibel, beziehungsweise führt sie immer wieder zu Christen, die ihnen das Evangelium erklären können, mit ihnen die Bibel lesen, für sie beten. Solche Anmarschwege also für Muslime benutzt Jesus oft, bevor es dann zu Glaubensentscheidungen kommt. Und das Ganze ja in einer Umgebung, in der es für Christen schwer ist, wo sie verachtet werden, benachteiligt und ausgestoßen. Ist es nicht ein Wunder, wie Gott Menschen zum Glauben an Jesus führt? Da kann man nur staunen. Staunen, wie groß der Herr ist und hoch zu loben. Amen.